Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht. In dieser Episode setze ich mich mit dem Thema Welttag gegen Gewalt an Frauen auseinander. Nicht zuletzt, weil ich beobachte, wie sich der Diskurs in eine völlig falsche Richtung entwickelt. Da führen Menschen, die sonst selbst Frauen zurück an den Herd zitieren wollen, plötzlich das große Wort, weil sie meinen, ja, die bösen Migranten, denn von unseren Männern, wir beschützen die Frauen. Und wenn wir sie mal selbst tätlich angreifen, dann nur, weil sie es sich verdient haben und den Eigentumsstatus des Herrn und Meister ignoriert haben. Oder ein anderes, sehr beliebtes Narrativ, aber bitte doch nicht alle Männer. Man kann doch nicht alle Männer unter Generalverdacht stellen. Denn der betreffende Herr, der würde das nie tun. Oder, auch sehr beliebt, aber wenn schon Gewalt an Frauen angesprochen wird, dann müsse man doch gefälligst auch über die Gewalt an Männern sprechen, die noch viel schlimmer ist. Also ein klassischer Fall von Whataboutism. Aber zunächst einmal habe ich mich gefragt, warum dieser Welttag am 25. November festgelegt wurde. Schließlich haben die meisten Welttage einen spezifischen Anlass für das gewählte Datum. So geht der 25. November auf den Tag des Todes der Mirabal-Schwestern zurück. Drei Dominikanerinnen, die am 25. November 1960 vom Regime des Diktators Rafael Trujillo ermordet wurden. Was war ihr Vergehen? Sie kämpften gegen Unterdrückung und Gewalt. Ihr Tod wurde zu einem Symbol für politische und geschlechtsspezifische Gewalt. 1981 erklärten feministische und Frauenrechtsgruppen bei einem Treffen lateinamerikanischer, karibischer Frauen den 25. November offiziell zu einem Gedenk- und Aktionstag gegen Gewalt an Frauen. 1999 wurde der Tag durch eine Resolution der Vereinten Nationen zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen offiziell anerkannt. Diese Symbolik soll weltweit daran erinnern, dass Gewalt gegen Frauen kein Randproblem ist, sondern politische, soziale und strukturelle Ursache hat. Dem werden auch die zustimmen, die ständig darüber empört sind, dass wir so viele Migranten ins Land gelassen haben. Denn diese Männer stammen großteils aus Kulturen, in denen die Frauen noch weniger geachtet werden als bei uns. Und damit ist es klar, dass die Gewalt an Frauen steigt. Wir haben sie quasi importiert. Nun schauen wir uns an, ob das einer Überprüfung standhält oder ob jene, die dies großartig verkünden, einfach mal wieder die bösen Migranten verantwortlich machen wollen, ohne grundlegende Fakten, versteht sich. Die Statistik Austria erhob, dass in Österreich 2,5 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund leben, was ungefähr 27,2% der Bevölkerung ausmacht. 2015 lag der Anteil bei rund 21,4%. Er ist also tatsächlich deutlich gestiegen. Das bedeutet aber nicht, dass dies mit einem proportionalen Anstieg bestimmter Straftaten in Zusammenhang gebracht werden kann. Die demografische Veränderung allein sagt nichts über die Kriminalitätsentwicklung aus. Wie sieht sie aber in Bezug auf Femizide aus? Die Anzahl der Femizide lag bei jährlich 13 bis 20 Fälle zwischen 2016 und 2020. Bei der Mehrheit der Femizide handelte es sich um Täter, die Partner oder Ex-Partner der Opfer waren. Femizide sind also vor allem ein Problem der Partnerschaftsgewalt und sind nicht fremdbezogen oder durch Herkunft bedingt. Eine entsprechende Analyse zeigt, dass 15,1% der Täter bei Femiziden einen Migrationshintergrund aufweisen, was wiederum einen deutlichen Minderheitenanteil im Vergleich zum Gesamtanteil von 27,2% an Personen mit Migrationshintergrund bedeutet. Bei rund 72% der Täter handelt es sich demnach um Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft, von denen wiederum ein erheblicher Anteil autochthon war. Es kann also gesagt werden, es gibt keine öffentlichen, belastbaren Studien, die systematisch den Zusammenhang zwischen Migrationsstatus und Femiziden in Österreich untersuchen. Aus der Kontrolle sozialer, ökonomischer und kultureller Faktoren wie Alter, Armut, Bildung, Partnerstatus. Selbst wenn Migranten überproportional an bestimmten Delikten beteiligt wären, und dafür gibt es keine Belege, heißt das nicht automatisch, dass Migranten die Ursache seien. Kriminalität hängt viel stärker mit sozialen Ungleichheiten, Machtverhältnissen, Isolation, ökonomischer Prekarität oder Geschlechterverhältnissen zusammen. Die Tatsache, dass der größere Anteil der Täter Österreicher sind, unterstreicht, dass Gewalt gegen Frauen ein gesamtgesellschaftliches und kein migrationsbedingtes Problem ist. Wenn nun jemand sagt, Femizide sind wegen den Migranten gestiegen, wird damit impliziert, dass die Migration die Ursache ist. Verkennt aber dabei, wie komplex die Ursachen von Gewalt sind. So geschehen die meisten Femizide zwischen Partnern bzw. Ex-Partnern, wie bereits erwähnt, und sind daher überwiegend ein Problem gesellschaftlicher Geschlechter- und Machtdynamiken, nicht der Herkunft oder Religion. Es gibt keine seriöse datenbasierte Grundlage, die Migration oder Migrationshintergrund als generelle Ursache für Femizide in Österreich stützt. Aussagen, die das behaupten, ignorieren methodische, soziale und strukturelle Komplexität. Aber was sind nun die Ursachen von Femiziden bzw. Gewalt an Frauen? Zunächst ist es das Patriarchat als historisch gewachsene Machtstruktur. Das Patriarchat entstand in enger Verbindung mit der Entstehung vom Privateigentum, Klassenbildung und der bürgerlichen Familie. Diese diente und dient in erster Linie der Kontrolle über Frauenkörper, deren Sexualität und Reproduktion, denn damit wurde Erbfolge ebenso gesichert wie die Arbeitskräfteproduktion und die ökonomische Stabilität. Gewalt, sexualisierte, häusliche, psychische, ist dabei Mittel der Kontrolle und Disziplinierung. Darüber hinaus führt ökonomische Abhängigkeit zu einer Lage, dass Gewalt von den Opfern geduldet werden muss. Frauen übernehmen weltweit einen Großteil der unbezahlten Reproduktionsarbeit wie Kindererziehung, Pflege, Haushalt. Diese Arbeit wird zwar nicht entlohnt, ist aber essentiell für das Funktionieren der gesamten Ökonomie. Darüber hinaus Niedriglohnsektoren stark feminisiert, die wie Pflege, Dienstleistungen, Textilproduktion etc. Diese ökonomische Unterordnung schafft Bedingungen, in denen Gewalt möglich, verdeckt oder geduldet wird, sowohl im privaten Raum als auch am Arbeitsplatz. Gewalt gegen Frauen dient der Stabilisierung patriarchaler Geschlechterrollen, der Absicherung kapitalistischer Nutzungslogiken und der Erhaltung einer disziplinierten, geschlechtlich segmentierten Arbeitskraft. Es ist also nicht einfach die Natur des Mannes, sondern ein System, das Menschen Rollen aufzwingt und Abweichung sanktioniert. Gefördert wird dies durch den bürgerlichen Staat und äußert sich in mangelhafter Strafverfolgung, unzureichenden Unterstützungseinrichtungen und patriarchalen Normen in Justiz, Polizei und Politik. Das heißt, der bürgerliche Staat ist kein neutraler Schiedsrichter, sondern eine Institution, die bestehende Macht- und Eigentumsverhältnisse schützt, inklusive der patriarchalen Strukturen. Diese werden den Menschen immer wieder eingehämmert, so durch die Werbung, die Medien, die Popkultur, aber auch religiösen und rechtskonservativen Ideologien. Es ist nicht von ungefähr, dass die Forderung, nach einem traditionellen Frauenbild und dessen Umsetzung wieder stärker wird und sogar von denen unterstützt wird, die eigentlich die Opfer dieser Entwicklung sind, nämlich die Frauen. Da wird offen betont, eine gute Frau unterwirft sich ihrem Mann. Die reproduzierten Stereotypenbilder von Weiblichkeit und Männlichkeit verfolgen das Ziel, Konsummuster, Familienmodelle und Arbeitsverhältnisse zu stabilisieren. Gewalt gedeiht in dieser Kultur, in der Frauen als zweitrangig bzw. verfügbar dargestellt werden. Und nein, das hat nichts mit Muslimen zu tun, sondern auch Christen bzw. wertkonservative Europäer sind der Meinung, dass man die eigene Frau schlagen darf, wenn sie nicht spurt und auch jederzeit mit ihr Sex haben darf, wenn dem Mann danach ist. Das ist auch folgerichtig, wird die Frau zum Eigentum erklärt. Seit der Entstehung von Privateigentum und Klassenverhältnissen wurde die Unterdrückung von Frauen institutionalisiert, der Körper der Frau kontrolliert, ihre Arbeit abgewertet, ihre Sexualität überwacht und ihre Reproduktionskraft funktionalisiert. Diese Ordnung verteidigt sich nicht durch Argumente, sondern sie hält sich durch Normen, Angst und strukturelle Gewalt. Außerdem braucht der Kapitalismus zu seiner Aufrechterhaltung die Unterordnung der Frau. Eine Gesellschaft, die Profit über alles stellt, benötigt billige, häufig unbezahlte Arbeitskraft. Deshalb wird Reproduktionsarbeit, Kinder, Haushalt, Pflege auf Frauen abgeladen und als Liebe romantisiert, statt als Arbeit anerkannt. Diese ökonomische Abhängigkeit ist kein Zufall, sondern ein bewusst implementierter Mechanismus, denn sie macht Frauen verwundbar gegenüber Übergriffen, hält sie in Jobs, die schlecht bezahlt und prekär sind und zwingt sie in Strukturen, in denen Schweigen leichter erscheint als Widerstand. Patriarchat und Kapitalismus greifen also ineinander wie zwei Zahnräder, wobei die Gewalt das Schmiermittel ist, das sie am Laufen hält. Deshalb verwaltet der bürgerliche Staat Gewalt und bekämpft sie nicht. Würde er doch nur seine eigenen Grundlagen angreifen. Er hält zwar Reden, verabschiedet symbolisch Gesetze, verteilt Broschüren, wobei die Realität bleibt in Form von überfüllten Schutzräumen, eingestellten Verfahren, nicht ernst genommenen Opfern und von Nachsicht profitierenden Tätern gezeichnet. Dies geschieht, weil der Staat die Ordnung schützt, aus der er selbst hervorgegangen ist. Die bürgerliche Familie wird immer noch gerne als Keimzelle der Gesellschaft bezeichnet. Und alles, was darin passiert, soll möglichst unsichtbar bleiben. Man nennt es auch privat. Darüber hinaus hält die herrschende Ideologie die Frauen klein, indem ihnen täglich gepredigt wird, dass sie schön sein sollen, nicht mächtig, gefällig, nicht widersprechen, für andere da sein, um Gottes Willen nicht für sich selbst. Auch diese Ideologie ist kein Zufall oder vom Himmel gefallen oder gar Gott gegeben, wie manche meinen, sondern ein Teil der Reproduktion von Herrschaft. Wer Frauen beibringt, zu schweigen, erleichtert es, dass sie überhört werden. Wer ihnen einredet, sie seien von Natur aus fürs Gebären und Kümmern gemacht, rechtfertigt ihre ökonomische Ausbeutung. Daraus folgt, dass Gewalt gegen Frauen nicht endet, weil man nette Appelle an wen richtet, an wen auch immer, sondern sie endet durch die Veränderung der Verhältnisse, aus denen sie entsteht. Notwendig sind ökonomische Unabhängigkeit statt Prekarität, kollektive gesellschaftliche Versorgung statt privater Überlastung, reale Gleichheit statt Symbolpolitik, Bewusstseinsarbeit, die patriarchale Muster offenlegt, statt sie zu verschleiern. Der Welttag gegen Gewalt an Frauen ist ein Kampftag gegen patriarchale und kapitalistische Unterdrückung. Nicht gegen einzelne Männer, sondern gegen das System, das diese Gewalt ermöglicht. Das bedeutet, wer Gewalt gegen Frauen wirklich bekämpfen will, muss gegen den Kapitalismus kämpfen. Alles andere ist Heuchelei. Gewalt gegen Frauen ist kein privates Problem, kein Einzelfall, sondern eine Waffe des Systems. Sie ist strukturell, systematisch und notwendig für ein Wirtschaftssystem, das auf Ausbeutung basiert. Friedrich Engels zeigte bereits vor über 150 Jahren, dass die Unterdrückung der Frau aus dem Privateigentum erwächst, aus der ökonomischen Abhängigkeit. Der Kapitalismus hat diese Abhängigkeit perfektioniert. Die Frau wird darin gebraucht, ja, als billige Arbeitskraft, unbezahlte Pflegekraft, als Trägerin des gesamten Reproduktionssystems und wird gleichzeitig auf diese als ihre Schwäche reduziert. Wer in Abhängigkeit lebt, wird leichter kontrolliert. Wer leichter kontrolliert wird, wird leichter Opfer von Gewalt. Clara Zetkin bringt es kurz und prägnant auf den Punkt. Frauen werden im Kapitalismus nicht geschützt. Sie werden benutzt. Und Kollontai warnte, dass moralische Appelle und Gesetze nicht genügen. Und Rosa Luxemburg mahnte, wer sich nicht bewegt, spürt seine Fesseln nicht. Diese Fesseln müssen wir zerreißen, die politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen. Denn die Wahrheit ist, Gewalt an Frauen ist ein Werkzeug der kapitalistischen Ordnung. Sie entsteht aus Armut, aus Abhängigkeit, aus dem Zwang, sich einem System zu unterwerfen, das keine Solidarität kennt. Frauen bleiben in gewalttätigen Beziehungen nicht aus Schwäche, sondern weil der Kapitalismus keine Flucht erlaubt. Denn ohne wirtschaftliche Unabhängigkeit gibt es keine Wohnung und keine gesellschaftliche Absicherung. Dennoch wird von konservativen bzw. reaktionären Politikern immer noch getönt, dass es doch nur ein privates Problem ist. Das ist so bequem wie gelogen. Gewalt gegen Frauen ist ein politisches Problem. Sie ist das natürliche Nebenprodukt einer Gesellschaft, die Ungleichheit produziert. Wer Armut, Ausbeutung und Patriarchat nicht bekämpft, bekämpft Gewalt nicht. Wer nur an Awareness denkt, deckt das System. Wer jedoch Gewalt gegen Frauen wirklich beenden will, muss den Kapitalismus stürzen. Dazu braucht es eine Gesellschaft ohne Privateigentum an Produktionsmitteln. Eine Gesellschaft, in der Reproduktionsarbeit kollektiv organisiert ist. Eine Gesellschaft, in der Wohnraum, Bildung, medizinische Versorgung keine Waren sind. Eine Gesellschaft, in der Gleichberechtigung nicht gefordert, sondern selbstverständlich ist. Der Sozialismus zeigt uns den Weg. Sozialistische Länder zeigten und zeigen, das Recht auf Arbeit, kollektive Kinderbetreuung, soziale Absicherung und Wohnraum für alle nicht nur Ideale sind, sondern sie sind Schutz vor Gewalt. Sie sind konkrete Macht für Frauen. Und genau das muss das Ziel sein. Die Strukturen zu brechen, die Abhängigkeit erzeugen, Gewalt ermöglichen und Profite sichern. Deshalb müssen wir die Tränen wegwischen und handeln, kämpfen, so lange, bis keine Frau mehr in Angst lebt, bis keine Gewalt mehr von Armut gedeckt wird, bis keine Herrschaft über Frauen mehr möglich ist. Für das Ende der Gewalt, für das Ende der Ausbeutung, für den Sozialismus. Der Sozialismus, in dem sich jede einbringt nach ihren Möglichkeiten und jede erhält nach ihren Bedürfnissen, ist die Welt, die ich meine, wenn ich von einer voller Love, Peace and Tofu spreche. Ohne Herrschaft, ohne Ausbeutung, ohne gesellschaftliches Leid oder gesellschaftliche Gewalt. Ich freue mich, dass du auch diese Episode bis zum Ende gehört hast. Wie ist deine Meinung dazu? Schreib sie mir gerne in die Kommentare und hör wieder rein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast, der Position bezieht.